Morgen und herzlich willkommen auch von mir nochmal. Es ist immer wieder was Wundervolles, Menschen zu taufen. Und eigentlich, was wir hier ja tun, ist eine Grablegung, eine Beerdigung. Aber das ist die freudigste Beerdigung, die man sich eigentlich vorstellen kann, weil es endet nicht im Grab, sondern Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und so auch wir. Halleluja. Bevor die Täuflinge zurück sind, kann ich noch mal so ein bisschen auf die Frage eingehen, warum wir eigentlich taufen. Elena hat vorweg schon einiges dazu gesagt, weil es wichtig ist, dass man weiß, worum es hier geht. Ich kann das noch ein kleines bisschen vielleicht vertiefen. Und so eine klassische Frage ist, warum taufen wir überhaupt? Und die Antwort ist, der Herr Jesus Christus hat es uns aufgetragen und befohlen, es zu tun. Wir haben die Markus 16 Stelle schon gehört, Markus 16, Vers 16. In Matthäus 28, Verse 19 und 20, da steht, Jesus selbst spricht hier, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und das, wenn unser Herr Jesus Christus, zu dem wir uns ja bekennen, uns das aufträgt, ist es uns doch eine Freude, genau das zu tun. Die Taufe ist ein Glaubensschritt. Wenn du dein Leben Jesus Christus übergibst, heißt das, du glaubst, dass er alles für dich getan hat. Du glaubst, dass du dein eigenes Leben nicht im Griff hast und selber eigentlich dein Leben nur vermasseln kannst. Und in eine Beziehung zum lebendigen Gott kannst du schon gar nicht treten, denn er ist heilig und wir sind es definitiv nicht. Wir sind geboren mit dieser Sünde in uns und der einzige Weg, um frei zu werden davon, ist Jesus Christus. Und das heißt eben, sein Leben abzugeben an Jesus. Er hat alles bezahlt. Er ist der, der uns in den Himmel bringt, in die Erlösung bringt, der uns errettet. Ein Glaubensschritt. Jetzt kann man sich aber die Frage stellen, warum taufen wir denn in dieser Art und Weise? Man kennt ja auch andere Arten zu taufen. Wir tauchen die Täuflinge voll ein. Nun, es liegt an dem Wort, das im Griechischen verwendet wird dort, unter anderem. Da steht das Wort Baptizo, was schlichtweg heißt, eintauchen und zwar vollständig eintauchen oder untertauchen. Wenn ein Schiff gesunken ist, dann hat man dieses Wort verwendet. Das ist vollständig untergegangen. Wenn früher Färber ihr Handwerk ausgeübt haben, da haben sie die Stoffe eingetaucht und zwar vollständig. Deswegen taufen wir auf diese Art und Weise. Das ist der eine Grund. Der andere Punkt ist, dann kann man ja sagen, gut, aber dieses Besprenkeln von Täuflingen, ist es auch eine Taufe? Nur ich formuliere es mal andersrum. Wenn du jemanden vollständig eintauchst, dann bist du definitiv auf dem biblischen Weg. Da gibt es keine Diskussion mehr. Wenn du Leute besprenkelst, dann fängt die Diskussion an. Ist das eine Taufe? Ist das keine Taufe? Kannst du dir sicher sein? Also wenn es um meine Errettung geht, um meinen Weg geht mit Jesus Christus, möchte ich mir sicher sein. Und was hinzukommt, das ist eine Grablegung letzten Endes. Wir taufen in den Tod Jesu Christi hinein. Und Menschen werden nicht nur irgendwie halb begraben mit den Beinen unter der Erde und der Oberkörper steht raus oder sonst irgendwas, das machen wir nicht. Ein Begräbnis ist vollständig. Und deswegen taufen wir mit dem vollen Eintauchen in das Wasser. Kann man sich noch die Frage stellen, warum taufen wir keine Babys? Oder ist das in Ordnung? Nun, der Grund ist, du musst einen Glaubensschritt tun. Du musst eine bewusste Entscheidung treffen, dein Leben niederzulegen und Jesus Christus nachzufolgen. Du übernimmst Verantwortung für dein Leben. Ein Baby kann das nicht. Ein Baby muss das erst lernen, was es überhaupt heißt, für sein eigenes Leben Verantwortung zu übernehmen. Und dann kann es auch nur diese Entscheidung treffen. Das können Kinder sein, die noch recht jung sind, aber Babys, die das nicht entscheiden können, taufen wir hier nicht, aus diesem Grund. Es gibt in Johannes 1, Vers 12 bis 13 Folgendes zu lesen. Allen aber, die ihn aufnahmen, also Jesus Christus. Denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Jetzt gibt es drei Einschränkungen, sagt, was nicht funktioniert. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Was heißt das denn? Die nicht aus dem Blut geboren sind, heißt, du kannst das nicht erben. Die Israeliten kommen, wenn sie zu Jesus kommen, immer wieder mit dem Satz, wir sind Kinder Abrahams. Und Jesus antwortet im Prinzip, Gott kann sich aus Steinen neue Kinder machen. Du kannst das Reich Gottes nicht ererben. Du kannst deine Errettung nicht erben, indem deine Eltern und deine Vorfahren schon an Jesus Christus geglaubt haben. Das ist kein Erbrecht, das funktioniert nicht. Willen des Fleisches funktioniert auch nicht. Was bedeutet das? Nun, wir können nicht aus unseren Werken errettet werden. Das Einzige, was uns errettet, ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Sein Werk reicht aus und nur sein Werk. Und die letzte Formulierung, du kannst auch nicht aus dem Willen des Mannes errettet werden, was so viel heißt, der Mann ist das Oberhaupt der Familie. Jetzt könnte man ja sagen, der Mann glaubt für seine Frau und für seine Kinder und damit sind die anderen auch errettet. Dieses Prinzip musste meine Frau kennenlernen, dass sie für mich nicht glauben kann. Sie hat 10 Jahre mit mir gesprochen, war mit mir zusammen, ohne dass ich gläubig war. Sie konnte für mich nicht glauben. Ich musste selber diese Entscheidung treffen. Und wenn diese Kriterien doch gelten, dann ist klar, dass man Babys nicht taufen kann. Das funktioniert nicht. Sie müssen bewusst entscheiden können, worum es hier geht. Die letzte Frage vielleicht noch, sind ungetaufte Gläubige denn errettet? Die Antwort darauf ist ganz klar, ja. Gott kann von dir nicht etwas verlangen, was du nicht tun kannst. Es sei denn, er befähigt dich dazu in irgendeiner Art und Weise. Aber wenn du irgendwo ein Wüstenvolk hast und da bringst du das Evangelium und die bekehren sich und hast keinen Tropfen Wasser da, dann kannst du sie nicht taufen. Hast du Wasser, taufst du sie. Gehorsamsschritt. Es gibt auch 2 Beispiele in der Bibel. In Lukas 23, das ist die Kreuzigung Jesu, da werden 2 Verbrecher mit ihm gekreuzigt und der eine verspottet Jesus noch, aber der andere, der glaubt an Jesus. Der bittet ihn, Herr, wenn du deine Königsherrschaft aufrichtest, dann denk an mich. Und was antwortet Jesus ihm? Du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Lukas 23, Vers 43. Dieser Mann wurde nicht mehr getauft, aber Jesus bescheinigt ihm, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Kommen wir zu der eigentlichen Bedeutung der Taufe. Was ist hier eigentlich gerade passiert? Hier sind ja nicht nur 4 Leute einfach nass geworden, sondern da steckt ja was dahinter. Wichtig ist, dass man weiß, es gibt eigentlich 3 Elemente bei einer Taufe. Es gibt immer den Täufer, dann gibt es den Täufling, der getauft wird, und ein Element, in das wir hineintaufen. Also Elena hat unsere Täuflinge in Wasser hineingetauft. Das ist eine Taufe. Die Christen kennen auch noch eine andere Taufe, die Taufe im Heiligen Geist. Da tauft Jesus, das sagt uns nämlich Johannes in Lukas Kapitel 3 oder Matthäus Kapitel 3. Da sagt Johannes, es kommt einer, der wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Das ist Jesus Christus. Die Geistestaufe ist, Jesus Christus ist der Täufer, wir sind die Täuflinge und das Medium, in das wir hineingetauft werden, ist der Heilige Geist. In der Regel kommt das nach der Wassertaufe, muss aber nicht. Auch da gibt es ein Beispiel in Apostelgeschichte. Ich sage es jetzt nicht, weil ich nicht glaube, dass es die Stelle ist. Fällt mir vielleicht gleich noch ein. Ich mache jetzt mal weiter. Also es gibt 3 Elemente einer Taufe. Jemand, der tauft, jemand, der getauft wird und ein Element, in das wir hineintaufen. Und wir Christen kennen im Grunde 3 Taufen. Und ich rede nicht von der Taufe des Johannes, der zur Umkehr und Buße getauft hat. Da ist Jesus Christus noch nicht von den Toten auferstanden. Das war eine Lebensentscheidung, die Menschen getroffen haben, aber ohne, dass sie verändert wurden. Es gibt im Grunde 3 Taufen. Die allererste Taufe, die nämlich passiert, ist unsere Bekehrung. Und Paulus formuliert das und nennt das eine Taufe, und zwar in Römer 6, Vers 3. Da steht, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Das ist das, was bei deiner Bekehrung passiert. Bei deiner Bekehrung legst du dein Leben ab und sagst, Herr Jesus, du sollst jetzt der Herr über mein Leben sein. Und dann wirst du, das nennen wir von Neuem, geboren. Und Paulus nennt das im Grunde eine Taufe. Der Heilige Geist tauft dich in den Leib Christi, in Christus. Ihr seid Geschwister, wir sind Schwestern und Brüder, weil wir ein Leib sind. Wir gehören jetzt zum Leib Christi. Wir bezeichnen das in der Regel nicht als Taufe, sondern als Bekehrung und von Neuem geboren werden. Aber Paulus formuliert das hier wie eine Taufe. Direkt im nächsten Vers, den lese ich jetzt auch, spricht er über die Wassertaufe. Römer 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden. Das ist das, was hier passiert ist. Der Heilige Geist hat uns in den Tod getauft. Wir sind gestorben. Das war die erste Taufe, unsere Bekehrung. Du kannst nicht diese Wassertaufe machen, wenn du nicht bekehrt bist. Dann wirst du tatsächlich nur nass. Das wird nichts für dich bedeuten. Aber wenn du dich bekehrt hast, wenn der Heilige Geist dich in den Leib Christi getauft hat, dann ist das die Konsequenz daraus, wenn du gestorben bist. Was macht man mit jemandem, der gestorben ist? Man begräbt ihn. Deswegen kannst du auch in der Bibel nie lesen, dass zwischen der Bekehrung und der Taufe viel Zeit vergangen ist. Das gehört quasi zusammen. Das ist das, was hier passiert. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das Gute ist, dass die vier nicht immer noch hier drin liegen, sondern Jesus Christus ist auferstanden. Deshalb holen wir sie auch wieder raus aus dem Wasser, was sicherlich sehr angenehm ist für die Täuflinge. Das ist ein Gehorsamsschritt. Und du hast die Tatsache akzeptiert, dass dein Leben nicht mehr dir gehört. Du bist gestorben. Dein altes Ich ist hier drin. Die Bibel nennt das der alte Mensch. Der ist immer noch hier. Und der bleibt auch hier. Und den holen wir da auch nicht wieder raus. Und alles, was wir dann leben, wenn wir rausgekommen sind, alles, was ihr jetzt lebt, lebt ihr für Christus und in ihm. Weil jetzt habt ihr Christus angezogen, so wie Elena das schon formuliert hat, diese Bibelstelle, ihr sollt Christus anziehen. Ihr lebt jetzt, weil Christus in euch ist. Ein neues Leben. Du handelst wie er, du denkst wie er, du redest wie er, du gestaltest dein Leben, wie er es getan hat. Neben diesem Gehorsamsschritt in das Wasser zu gehen, passiert natürlich im Geistlichen auch noch was ganz Wichtiges. Paulus schreibt das in Römer 6, Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt. Für die Sünde tot, für Gott lebt. Unserem Herrn Jesus Christus. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Du bist gestorben für die Sünde. Im Idealfall heißt das, ihr sündigt jetzt nie wieder. Und zwar Sünde nach dem Maßstab Gottes, nicht was unsere Gesellschaft hier für gut und richtig hält. Da merkt jeder, schön, wenn ich es könnte, wahrscheinlich klappt das nicht. Aber das ist der Maßstab. Das ist dein Herz. Dein Herz ist zu sagen, ich will alles tun, was Gott mir aufgetragen hat. Ich möchte Gott gefallen. Er hat mich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit ich errettet und erlöst werde. Und wenn ich irgendwas tun kann, wenn irgendwas, was nicht mit seinem Willen, mit seinen Gedanken, mit seiner Liebe übereinstimmt, dann will ich das nicht mehr. Ich entscheide mich, die alten Dinge nicht mehr zu tun. Da fällt man auch mal auf die Nase. Wir haben das Blut Jesu. Bekenne deine Sünden, kannst du jederzeit tun. Er reinigt dich von aller Schuld. Dafür haben wir Jesus Christus. Wir werden keine perfekten Menschen. Aber unser Herz ist ausgerichtet, das zu tun, was er möchte. Eigentlich auf seine Liebe zu antworten, die er uns gegenüber hat. Der Teufel, unser Widersacher, wird versuchen, deinen alten Menschen da wieder rauszuholen. Er wird versuchen, dir weiszumachen, du bist doch gar nicht da drin gestorben. Er wird versuchen, dir zu sagen, er ist doch quicklebendig. Er greift gerne zwei Sachen an. Einmal, wie wir unsere Beziehung leben, in der Gemeinde, unter uns Geschwistern oder eben halt auch nach anderen, mit anderen Personen. Da triffst du dich mit deinen Freunden und redest und auf einmal redest du über jemanden anders schlecht. Und ihr fangt an zu lästern, vor allem wenn die Person nicht dabei ist, ist es immer ganz, passiert das ganz schnell. Oder du hast einen Chef auf der Arbeit, du kannst ihn eigentlich nicht leiden, weil er auch kein sonderlich guter Chef ist, das mag sein. Aber es ist nicht an dir, das Arzt zu beurteilen und ihn über ihn zu lästern. Lästern ist schlichtweg eine Sünde. Und der Heilige Geist, der in dir ist, weil du von neuem geboren bist, wird dich ganz sicher darauf hinweisen, dass dieses schlechte Reden mit deinen Arbeitskollegen oder Freunden nicht geht. Und in dem Moment, wenn das Bewusstsein kommt, sagst du, ja, du hast recht und wendest dich davon ab. Du tust diese Dinge nicht mehr, du bekennst deine Sünden. Wenn du irgendwas wieder in Ordnung bringen musst, wenn schon irgendwo Verletzungen entstanden sind, dann musst du das auch mit anderen Menschen klären. Der Heilige Geist wird dich an die Dinge erinnern, die nicht gut sind. Die Frage ist, bist du gehorsam? Es geht nicht darum, ob du perfekt bist. Es geht darum, ob, wenn du es erkennst, du gehorsam bist und versuchst auch, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, versuchst, dich davon abzukehren, es nicht wieder zu tun. Und wenn du es tust, dann wird der Teufel da sein und sagen, siehst du, du bist doch nicht so heilig, wie du vielleicht glaubst. Glaubst du, du taugst für das Reich Gottes? Aber in Jesus Christus haben wir keine Verdammnis mehr. Unser Vater im Himmel sieht uns als unsere Kinder und er liebt uns über alles. Und er sieht, wenn er auf dich schaut, sieht er, als wärst du Jesus. Denn es ist sein Leben in dir. Du lebst ja gar nicht mehr, du bist ja hier noch drin. Es ist sein Leben in dir und der Vater im Himmel sieht dich, wie er Jesus sieht. Und die gleiche Liebe steht in Johannes 17. Jesus selber betet das. Die gleiche Liebe, die der Vater für seinen Sohn Jesus Christus hat, hat er auch für uns. Und das musst du wissen. Denn dann kannst du hingehen und sagen, Teufel, das da, das bin ich nicht mehr. Ja, ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber das bin ich nicht mehr. Das hole ich nicht mehr da raus. Jesus Christus ist meine Hoffnung und meine Rettung. Und was der Teufel auch gerne macht, ist, er versucht, das Gottesbild zu verdrehen. Eben diesen liebenden Vater, der er ist und der dich durch Jesus Christus sieht, zu verkehren in einen Gott, der, ja, Gott hat gesagt in der Bibel im Alten Testament, 5. Mose, steht irgendwo, der Herr ist ein verzehrendes Feuer. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Das ist schon furchteinflößend. Und der Teufel wird versuchen, sogar biblische Bibelstellen zu nehmen, um dich irgendwo hinzudrängen. Dass du in irgendwelche religiösen Zwänge gehst, dass du versuchst, wieder aus eigenen Werken doch besser zu werden. Deshalb ist es wichtig, das Wort Gottes zu kennen. Und zu wissen, was Jesus Christus für dich gemacht hat. Zu wissen, dass er dich frei gemacht hat. Dass er deine Gerechtigkeit ist. Dass du die Verheißungen des Neuen Testaments kennst und sagst, das bin ich. Das hier bin ich nicht mehr. Sondern das, was das Wort Gottes über mich sagt, das bin ich, Teufel. Geh und lass mich in Frieden. Zum Beispiel 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er kümmert sich. Er kümmert sich um dich. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Er ist unsere Leitung und Führung. Gott liebt dich. Und dieser alte Mensch bist du nicht mehr. Und das ist es, was wir heute verstehen müssen. Das bist du nicht mehr. Egal, was der Teufel uns wieder einreden will, das bist du nicht mehr. Du hast dich heute von deinem alten Menschen getrennt und der bleibt dort. Lebe in Christus, in seiner Identität. Die Bibel sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Lebe durch Christus. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. In seinem Leben leben wir. Lebe für Christus. Wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille soll auch mein Wille sein. Stimmt mein Wille nicht mit deinem überein, dann ändere ich meinen Willen. Weil du bist perfekt, du bist der Herr, du weißt es und ich folge dir nach. Ich möchte schließen mit einem Bibelvers zum Schluss, der das im Grunde zusammenfasst. 2. Petrus 1, Vers 3 aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt. Er hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Du hast es. Du hast es. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Amen.